Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer, der schon neben mir Platz genommen hat. Seit langem wieder einmal sitzen wir hier im gleichen Raum. Schön, herzlich willkommen in unserem Studio. Das ist übrigens die Zürich Lounge der Weltwoche hier in unserem Geschäftshaus unweit des Zürichsees, etwas blau-weiß gehalten in den zürcherischen Farben. Und wir schreiben den Dezember 2025, genau genommen zeichnen wir auf am 11. Dezember 2025, verbunden natürlich mit unseren allerbesten Wünschen für die Adventszeit. Ja, Leonhard, die Themen, die beschäftigen auch in der Wirtschaft, ist ja interessant. Wir leben in einer Zeit, in der die politischen Nachrichten wieder genau gelesen werden müssen von den CEOs. Und vermutlich ist das Thema, die News, die neue amerikanische Sicherheitsdoktrin. Und da würde mich interessieren, wie siehst du den Impact, wie siehst du das Echo in der Wirtschaftscommunity, sozusagen in der wirtschaftlichen Welt, auf diese neue, ja doch ziemlich andere Sicherheitsstrategie der Amerikaner gegenüber der Regierung Biden, die es vorher da entsprechend vorgespurt hatte?
Naja, ich würde sagen, es gibt zwei Reaktionen. Es gibt die offizielle Reaktion, die natürlich mehr oder weniger versucht, mit leiser Kritik, aber in der großen Linie im Einklang mit der politischen Führung zu sein. Und dann gibt es die hinter vorgehaltener Hand Reaktion, die sagt, nun ja, vieles ist übertrieben, bei Donald Trump ist immer vieles übertrieben, aber es wird Zeit, dass jemand mal den Europäern die wirtschaftlichen Leviten liest, weil diese Sicherheitsstrategie ist ja im Grunde genommen, und das macht sie ja schon fast tragisch, eine Abrechnung mit Europa. Also da wird zwar gesagt, Europa ist natürlich ein ganz wichtiger Partner, aber Europa funktioniert nicht mehr, Europa schafft sich selber ab durch unkontrollierte Migration. Europa zeigt seit langem kein Wirtschaftswachstum, also kein Wirtschaftswachstum von irgendeiner Bedeutung. Europa scheint den Weg verloren zu haben. Unter dem Strich ist das im Grunde genommen fast so eine Aussage, wir müssen uns jenseits von Europa orientieren. In dem Sinne ist das ja nicht mal neu. Seit 20, 30 Jahren, seit Clinton und dann erst recht der Obama-Administration wird darüber geredet, dass Amerika sich langsam von Europa weg hin zum Pazifik orientiert. China ist der große Wettbewerber. Und jetzt wird es aber in so klare Worte gefasst. Das ist starker Tobak und meiner Meinung nach wirklich eigentlich auch ein Weckruf für die Europäer. Mhm. Weil leider ist es faktisch so, dass die nun mal Übertreibung hin oder her Recht haben, die wirtschaftliche Leistung Europas, insbesondere das wirtschaftliche Versagen der Europäischen Union in den letzten 30 Jahren, ist förmlich mit den Händen zu fassen. Eine Zahl nur dazu, das durchschnittliche Bruttosozialprodukt pro Kopf in den 90er Jahren noch, als ich es noch genossen habe, nach Amerika in Urlaub zu fahren und mir das auch leisten konnte, so ungefähr, war auf dem ähnlichen Niveau in Deutschland wie in Amerika. Heute ist das Bruttosozialprodukt im Durchschnitt pro Kopf 40% niedriger. Wenn das nicht an sich, also braucht man eigentlich keine Donald Trumpschen Sicherheitsdoktrinen, ausreichen sollte, um ein paar Leute aufwachen zu lassen, weiß ich es nicht.
Also Europa ist das eine, da hat ja auch der JP Morgan-Chef Jamie Dimon jetzt auf Bloomberg gesagt, Europa hat ein ernsthaftes Problem, geht genau in diese Richtung, sozusagen Durchbruch zur Ehrlichkeit. Vielleicht noch andere Aspekte. Was ist dir noch aufgefallen? Was ist die Essenz letztlich dieser Sicherheitsstrategie aus deiner Sicht?
Naja, es ist ein gewisser Warnschuss an die Europäer, jetzt auch sicherheitspolitisch gesehen. Jetzt verlasst euch nicht immer mal darauf, dass wir für euch hier die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es hart auf hart kommt. Und es ist eine Frustration, die in Amerika, glaube ich, über Teile der Trump-Administration hinausgeht, dass die Europäer in dieser Ukraine-Geschichte so wahrgenommen werden, dass sie, sagen wir mal, nicht, Man ist sich nicht im Klaren, ob die Europäer eigentlich wollen, dass dieser Krieg zu Ende geht.
Die unternehmen alles, um ihn zu verlängern und nichts, um ihn zu beenden. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, natürlich, das sind ja Dinge, die wir hier auch schon besprochen haben, die ja auch in der Weltwoche immer wieder gesagt werden. Also sozusagen, jetzt haben die Amerikaner mal ausgesprochen, was im Grunde alle insgeheim sowieso gewusst haben. Aber drehen wir den Spieß mal um. Siehe, Europa ist nicht verdammt. Mal ein bisschen Gegensteuer geben. Wo sind denn eigentlich die Lichtblicke? Ich bin ja kein Europa-Untergangsprophet. Ich sage, im Moment haben wir einfach eine miese Politelite, also so eine Scheinelite, einfach so Schönwetterkapitäne. Die werden jetzt langsam wieder ausgewechselt.
Oh, das muss erstmal noch stattfinden.
Das muss noch stattfinden, aber das kommt früher oder später. Aber die Frage ist, wie beurteilst du das? Ich meine, ist Europa wirklich in einer ganz extrem blöden Situation? Oder aber wird jetzt auch das Negative nicht etwas an die zu große Glocke gehängt?
Na ja, gut, also ich bin jetzt nicht jemand, der fatalistisch auf Europa schauen würde, weil die Stärken Europas sind nach wie vor da. Ein sehr gutes Hochschulsystem, es hat sehr leistungsfähige Unternehmer, einige weltführende Marken, die in Europa sind. Wobei du musst natürlich feststellen, wenn du die Liste der 10, nehmen wir nur die Liste der 5 größten, also nach Börsenkapitalisierung, europäischen Unternehmen, dann findest du da hauptsächlich Leute, die sowas wie Champagner und Handtaschen verkaufen und L'Oreal.
Braucht es auch.
Die braucht es auch, aber darauf die gesamte wirtschaftliche Zukunft aufzubauen. In Amerika findest du unter den 5 alles nur Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren neu gegründet worden sind. Aber das mal alles am Rande. Wir haben gute Ingenieure, wir haben gute Hochschulen, wir haben gute Unternehmer. Nur trotzdem muss ich leider sagen, ich finde, es ist an der Zeit, wo man gar nicht negativ genug sein kann. Das hat auch Jamie Dimon im Grunde genommen gesagt. Wie lange soll es denn weitergehen? Wir können ja sagen, es ist ja eigentlich alles wunderschön, aber es ist nicht wunderschön. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf fällt in Deutschland in jedem Falle. Die Europäische Union ist orientierungslos. Und statt dass sie dann versucht, ihre Hauptaufgabe, für die sie überhaupt nur gegründet wurde, nämlich eine stärkere wirtschaftliche, erfolgreiche Integration Europas voranzutreiben. Nein, versucht sich die Europäische Union als Schattenstaat in der Weltpolitik und man berauscht sich an seiner vermeintlich moralischen Überlegenheit den Russen gegenüber, den Chinesen gegenüber und diesen bösen, opportunistischen Amerikanern, die das wahre Werte... Die Europäer laufen ja überall rum und sagen, ja, der Unterschied zwischen Amerika und uns besteht ja darin, dass wir eine werte- und regelbasierte Ordnung bevorzugen, während die Amerikaner sozusagen das Freewheeling-Dealer-Chaos bevorzugen, das Cowboy-Leben bevorzugen. Wenn ich, also das amerikanische Wort für diese Aussage ist Bullshit. Mhm. Jeder, der in die Fänge der Europäer gekommen ist, die Härte, mit der die Europäische Union mit Dissenten umgeht, mit Ländern, auch wie der Schweiz, mit Erpressungen, die vielleicht nicht Teil ihres glücksbringenden Allheilsversprechens werden wollen, hat nichts mit regelbasiertem Vorgehen zu tun. Also das ist so eine Legende, an der die Europäische Union ihr eigenes Scheitern versucht zu erklären. Also ich finde, es ist wirklich an der Zeit, nicht zu sagen, Europa hat keine Perspektive. Ja, Europa hat eine tolle Perspektive, aber nicht in dieser Form der Politik und nicht mit dieser Europäischen Union, die so gemanagt wird und die Ziele verfolgt, die sie jetzt verfolgt. Und wenn man irgendwann Empirie ignoriert, nämlich die Tatsache, dass wir einfach seit 20 Jahren nicht mehr richtig vom Fleck kommen, ja, dem kann man dann auch irgendwann nicht helfen.
Lichtblick vielleicht, dass es die Leute allmählich merken. Das sieht man ja auch an den Wahlurnen, man sieht es in den Umfragen, dass das Unbehagen, dass die Leute das Gefühl haben, so kann es nicht weitergehen, dieser Eindruck ist eigentlich bei der Basis stärker ausgeprägt als bei der Elite, wo man dann diese Durchhalteparolen bekommt. Aber der Lichtblick wäre dann vielleicht, dass eben die Leute inzwischen deutlich klüger sind als ihre anmaßenden Führer da in diesen abgehobenen Teppichetagen.
Ja, ich würde es mal so sagen, ganz boshaft formuliert, die Menge der Gehaltserhöhungen, die sich die Führungselite der Europäischen Union in Brüssel
und Bundestag
Die sind ja noch harmlos gegen das, was in Brüssel abgeht. Abgesehen davon, dass man in Brüssel ja der Auffassung ist, dass Steuern nur von dem Plebes, also uns, zu bezahlen ist, während Sie als faktisch aristokratische Führungselite dieser Europäischen Union sich selber ja steuerbefreit haben. Das kommt ja auch noch daneben bei. Wenn man sich natürlich so mit Steuergeldern die Gehälter erhöht, kriegt man ja nicht mit, was der Durchschnittsbürger merkt. Mhm. Nämlich, dass die Verteilungskämpfe angefangen haben. Wenn das reale Bruttosozialprodukt wie in Deutschland seit 5 Jahren nicht wächst, aber die Anzahl durch Migration der Bewohner steigt, ja, dann fällt der Kuchen pro Kopf und dann beginnen die Verteilungskämpfe. Und das wird dann, wie ich immer noch finde, von der Jungen Union geradezu lächerlich an dieser Rentenfrage aufgehängt, während sie wirklich in diese Strukturprobleme der Wirtschaft gehen muss, die dazu führen, dass es gar kein Wachstum gibt. Und eine Rente wird man auch sowieso, wie hoch oder klein, immer nur aus dem realen Wirtschaftswachstum bezahlen können.
Nächstes Thema, eine ganz andere Geländekammer, ja. Hollywood. Ja. Wir haben jetzt einen Übernahmekampf mit den absoluten Alpha-Tieren der amerikanischen Wirtschaft. Da ist Oracle beteiligt, die Familie Ellison. Wir hören Namen wie Paramount, wie Warner und Netflix, also die neuen Giganten, die alten Dinosaurier. Was ist da das Wesentliche?
Ja, also es ist ja im Grunde genommen, es hat ja schon allein so einen Unterhaltungswert, dass es eigentlich gar nicht mehr in die Wirtschaftsspalten der Zeitung gehört, sondern dass man das eigentlich selber an sich schon verfilmen kann. Da ist also Oracle, einer der mächtigsten Technologiekonzerne Amerikas, mit seinem Gründer und langjährigen Firma Ellison, bis zweitreichster oder drittreichster Mann der Welt. Der wiederum hat einen Sohn und dieser Sohn liebt das Filmgeschäft. Er hat auch sehr erfolgreiche Filme gemacht, hier fällt er mir. Die kaufen Paramount, so ein, für uns noch ein großer Name, aber relativ klein geworden, aber gleich mit der Idee, nach Paramount auch Warner Brothers zu kaufen, um in Streaming-Geschäft als Wettbewerber gegen Netflix reinzugehen und gegen Disney, zugleich aber auch mit ihrer Liebe zum Kinofilm zu sagen, wir stehen auch zum alten Hollywood. Dann kommt Netflix von der Seite rein, die warten kurz vor ihrem Deal mit Paramount und dann hat Warner mit Netflix einen Deal gemacht. Daraufhin geht Paramount hin mit dem Geld von Ellison, ein paar Milliarden spielen keine Rolle, nur um die Preise zu nennen, also das Angebot von Netflix liegt bei rund 82, 83 Milliarden Dollar, und also für Warner, und das Angebot von Paramount jetzt bei 108 Milliarden Dollar. Der Unterschied ist aber nicht im Preis, sondern die Netflix sollte sagen, wir kaufen alles, was interessant ist, aber das, was man inzwischen in Amerika die Shit Company nennt, nämlich das Fernsehgeschäft und Teile des alten Pay-TV-Geschäftes, das will keiner mehr haben, während Paramount sagt, wir kaufen alles. Dann sagt Paramount, wir werden auch Hollywood weiter unterstützen, machen so und so viel, wollen auch Blockbuster-Filme machen. In Wirklichkeit geht es hier natürlich, ach, jetzt kommt noch dazu, Ellison ist ein Freund von Donald Trump, Netflix ist kein Freund von Donald Trump. Also hier ist alles in einer gigantischen Soße miteinander verwoben. Einer der Finanziers der Paramount-Übernahme ist, bitte ankreuzen, Jared Kushner, der legendäre Schwiegersohn von Donald Trump, der nebenbei Frieden im Mittleren Osten und mit Russland verhandelt.
Allerdings.
Also das Ganze hat, also das ist so toll, dass man sagen würde, das alleine ist eine Netflix-Serie.
Wobei zu Jared Kushner muss ich sagen, er hat ja viele Verdienste, aber er hat auch einen absoluten Tolkien im Reinheft, also eine schlimme Fehlleistung. Er hat nämlich meine amerikanische Lieblingszeitung ruiniert. The New York Observer, das war so eine Wochenzeitung, großartig, habe ich über Jahre abonniert gehabt. Und das ist eine Zeitung, die ganz interessant, die hatte 3 Themenbereiche: Real Estate, Politik und Klatsch und Entertainment. Das waren die 3 spannenden Gebiete. Und die war so auf lachsfarbenem Papier, also richtig christlich. Ich habe mir die schicken lassen. Hat das zu einem völlig unbedarften Online-Portal gemacht, Jared Kushner. Also er ist auch nicht perfekt, aber ja, wie kommt es da raus? Wer wird gewinnen? Wer wird die Schlacht um Paramount, um das Matterhorn der amerikanischen Filmindustrie, wer wird da gewinnen?
Sagen wir mal so, also wir haben ja wirklich Titanen im Kampf miteinander. Also der drittreichste Mensch der Welt oder zweitreichste, der auch sagen kann, dann packe ich nochmal 20 Milliarden drauf. Und Netflix mit einer Börsenkapitalisierung, ich weiß nicht, bei 300, 400 Milliarden. Ich würde sagen, ich glaube, dass die Paramount-Leute eine echte Chance haben, aber Netflix wird hier verbittert kämpfen aus einem ganz einfachen Grund. Sollte Warner Paramount bekommen, neben all den politischen Implikationen, beginnt der sogenannte Streaming-Krieg wieder. Den hat Netflix eigentlich gewonnen. Disney ist abgeschlagener Zweiter. Die beiden haben sich das, und die Streaming Wars beginnen dann wieder, weil das ist ja auch erklärte Strategie. Ich finde einfach irgendwo jetzt mal, man kann sich darüber aufregen mit diesen Oligarchen und allem, aber ich finde auch diese unternehmerische Dynamik, dass da die Addison-Familie macht, so weißt du, gegen diesen Nummer 1 Netflix, da gehen wir jetzt mal voll, in Angriff über feindliches Übernahmeangebot. Also es macht Spaß, es weiter zu beobachten.
Aus schweizerischer Sicht würde man natürlich sagen, wenn man das analysiert, Familie Allison, das Kerngeschäft ist Oracle, die sich sozusagen noch das Entertainment-Business angeschminkt haben, während Netflix natürlich in diesem Bereich
Nein, das ist nicht Zukunft. Oracle. Nein, Oracle nicht, sondern das ist ja der Sohn von Larry Ellison. Der liebt das Filmgeschäft.
Also würde ich sagen, da ist dann doch so etwas wie ein Kerngeschäft
betroffen. Die wollen, er will für sich daraus ein Kerngeschäft machen und sein Vater sagt einfach, ich finanziere das mit.
Okay, also noch ein...
Ist ja legitim.
Ja, ja, klar. Wir werden sehen, ob da die neuen oder die...
Mal abgesehen nur am Rande eine kleine Nebenbemerkung. Ja. Er war, glaube ich, kurze Zeit mal der Zweitreichste oder sogar der Reichste. Oracle, also auch der Vater selber, geht nochmal in die Vollen, also Risikohebel auf Maximum. Oracle ist einer der größten Investoren in diese neuen KI-Plattformen und die Aktie ist ein bisschen... sagen wir mal, wobbly, sagen die Amerikaner geworden.
Sie schwankt ein bisschen.
Ein bisschen geschwächelt, weil die Sorge ist natürlich, was ist, wenn er sich in seinem hohen Alter doch nochmal verzockt. Er ist aber eine absolute Legende des Tech-Marktes. Also gegen ihn wetten würde ich auch nicht.
Larry Ellison. Okay, letztes Thema noch ganz kurz. Bleiben wir noch in den USA. Da beobachten wir neue Phänomene. Was ist das genau? Wettsucht oder was ist jetzt da eine neue Sucht? Die Amerikaner sind ja ein obsessives Volk. Jetzt noch die Wettsucht. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist wieder so eine dieser Geschichten. Ich suche immer auch mal gerne wieder Wachstumsmärkte. Und leider haben wir einen Wachstumsmarkt mit hohem Kollateralschaden. Die amerikanische Administration hat vor 5, 6 Jahren, ich glaube, es war auch Trump, die Sportwetten legalisiert und infolgedessen ist der Markt für Sportwetten explodiert mit dem Nebeneffekt, dass die zu, also ich sage so fast 90% männlichen, insbesondere auch Studenten an den Universitäten mit zunehmend geringerem Interesse sich der Vorlesung widmen, während sie auf ihren Geräten die ganze Zeit darauf wetten, welches Football-Game, Basketball-Game. Und das muss inzwischen natürlich obsessiven, auch suchtmachenden Charakter erreicht haben. Und es ist ja ein Nullsummenspiel, minus dem Gewinn der Anbieter. Das heißt, es gibt dann auch viele, sagen wir mal wohl junge Studenten, bei denen man Sorge hat, dass sie der Spielsucht verfallen sind. Und es löst gerade wieder eine Diskussion aus, ob das eine gute Idee ist, sowas zu legalisieren. Es hat sich allein in den letzten 3, 4 Jahren verdoppelt, das Geschäft. Und es ist jetzt an den Universitäten als Problem erkannt.
Vielleicht in diesem Zusammenhang auch nur ganz kurz noch am Schluss. Ein Thema, das jetzt aufkommt, was wir vielleicht auch in der Weltwoche ansprechen werden, sind die Social Media wieder einmal. Wir haben gesehen, Australien verbietet jetzt Social Media für unter 16-Jährige. Da müssen also diese Plattformanbieter müssen da ihre Kunden streichen von ihren Listen. Man fragt sich, ob das überhaupt durchsetzbar ist. Es gibt viel Applaus von Eltern und so weiter. Ich bin etwas skeptisch, sage, ja gut, das ist, wenn der Staat einfach verbietet, das ist die Verantwortung der Eltern, den Kindern den verantwortungsvollen Umgang beizubringen, so schwierig das auch sein mag. Es gibt eine Polemik um TikTok. Ja, TikTok müsse man verbieten, das trojanische Pferd der Chinesen mit einer Verblödungsdroge quasi Social Media. Aber
verblöden können wir uns auch ohne die Chinesen.
Ja. Eben, jetzt die Frage einfach vielleicht dazu von dir noch eine Einschätzung, ist ja auch ein wirtschaftliches Thema, das sind sehr erfolgreiche Anbieter. TikTok, Social Media, Segen oder Fluch verbieten oder laufen lassen?
Mit der obsessiven Nutzung, die zum Teil Menschen haben, verbieten, einschränken, finde ich richtig. Mit der Hoffnung, dass, so wie Generationen sich entwickeln, immer wieder eine kommt, die dann das Gegenteil der Vorgänger macht, sodass es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so exzessiv benutzt wird. Aber dieses Spiel sucht schon da zu teilen in Amerika jetzt beim Sportwetten. Sagen wir mal so, die Social Media, egal ob Chinesen sie betreiben, Amerikaner oder sonst wer auf der Welt, haben den Nachteil, dass sie an das Schwächste und Schlimmste in uns appellieren, nämlich unsere Eitelkeit und unsere Bequemlichkeit. Und mit dem Spiel dann noch in unsere Gier nach leichtem Geld. Es sind keine guten Charaktereigenschaften, die von dieser Industrie befördert werden. Dessen bin ich wirklich überzeugt.
Lieber Leonhard, ganz herzlichen Dank. Und ich füge am Schluss noch im Sinne eines theologischen Schlussworts hinzu, was uns aus den Social Media entgegendampft, sind wir selber, ist sozusagen vielleicht die unschönere und etwas unangenehme Seite der eigenen Natur, die hier angesprochen wird. Aber die gehört eben auch zum Menschen und die müssen wir immer wieder zu kontrollieren und einzuhegen lernen. Vielen Dank, immer ein Vergnügen hier zu sprechen. Und wir haben die Zeitlimite eingehalten, weil wir haben nämlich gleich noch eine Sitzung im Anschluss. Also wir sind hier streng durchgetaktet wie Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns auf unsere nächste Sendung. Bleiben Sie dran. Weltwoche Daily natürlich jetzt wieder hier stationär aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Afghanistan liegt hinter uns und bald schon werden neue Territorien erkundet. Wir sind bereits fiebrig am Forschen. Bis dahin alles Gute und eine schöne Zeit.